Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt ganz liebe Grüße von meiner Frau und ich bin jetzt heute hier. Und ich habe mir gedacht, als ich das letzte Mal bei euch war, was bereite ich euch denn vor für dieses Mal? Und ihr seid ja von dem Günther gerade schon eingeführt worden in so viele Gedanken. Und mir kam, während du das gesagt hast, noch ein Gedanke für Thema Aufbruch. Ihr kennt das doch vielleicht, so diese so Nahaufnahmen, Fotos von der harten Erde und dann bricht dann da so eine schöne kleine grüne Pflanze auf. Man weiß, das ist so Leben. Das denke ich mir so bei Aufbruch. Ne? Genau, also Aufbruch ist ja das Ziel. Und ihr habt nächste Woche einen Aufbruch. Als ich heute Morgen hier angekommen bin, habe ich schon dieses Aufbruchszeichen gesehen. Das hängt nämlich hier vorne direkt über der Tür, wenn man reinkommt. Und da habe ich so gemerkt, Mensch, ihr freut euch. Ne? 125 Jahre, da kann man stolz drauf sein, das hat man geschafft. Und nächste Woche geht was Neues los. Da kommt dann der Steffen Höhme zu euch, wird eingeführt als Pastor. Ich habe da nochmal in dem Bürochen da gesessen, dachte ich mir, ist da vielleicht schon sein Kram drin? Nee, war noch gar nichts drin. Okay, dann konnte ich da noch sitzen, sonst wäre ich da nicht reingegangen. Also ihr habt ja viel, viel Neues jetzt vor euch. Und ich weiß auch, dass ihr in der letzten Zeit auch einiges so erarbeitet habt. Da war doch ein Interimspastor da, ne? Der hat mit euch da Sachen überlegt und durchgeguckt. Und wie kann sich die Gemeinde in die Zukunft hin ausrichten? Und darum geht's. Es geht um das Thema Aufbruch heute. Ein Aufbruch fängt damit an, dass ich aus etwas Altem herausgerufen werde und dann hereingerufen werde in etwas Neues. Und dieses herausgerufen werden, dieser Aufbruch, Mikro gut so oder soll ich noch ein bisschen drehen? Na, okay, gut. Dieses herausgerufen werden und das hineingerufen werden in etwas Neues, in eine neue Berufung, das ist ein Grundthema der Bibel. Das kommt ständig. Wisst ihr auch, ne? Abraham, also noch, wird rausgerufen aus Ur, aus seiner Heimat, in etwas Unbekanntes. Er muss das Vertraute verlassen. Mose wird herausgerufen aus seiner Schwiegerfamilie, soll das Volk Israel leiten. Herausgerufen, herausgerufen. Jesus läuft durch die Gegend und ruft seine Jünger heraus aus ihren normalen Lebensumständen in etwas Neues hinein, was sie noch nicht kennen, wo sie noch nicht wissen, was da passiert. Was hat das jetzt mit euch zu tun, diese schönen biblischen Beispiele? Ihr seid die Gemeinde EFG Oberhausen-Walter-Fleck-Straße Nummer 13. Gemeinde. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia. Das kommt aus zwei hübschen Wörtchen, das wird zusammengesetzt aus ex, heraus, und kaleo, wie das englische call, gerufen, die Herausgerufenen. Und eigentlich war die Gemeinde, also die Ekklesia, das war früher in den griechischen Stadtstaaten. Da wuselten viele Leute rum. Und hin und wieder trafen sich auf dem Marktplatz die Bürger, diejenigen, die das Bürgerrecht hatten. Das waren nicht die aus den Nachbarstädten, die zugezogen waren. Das waren nicht die Frauen, das waren nicht die Sklaven oder die Dienstleute oder das waren nicht die Bauern aus der Umgebung. Das waren nur die, die das Bürgerrecht hatten. Die waren aus der großen Menge herausgerufen. Das waren die herausgerufen. Das war die Ekklesia, die Gemeinde, was in der Bibel als Gemeinde oder Kirche steht. Und die haben dann, weil sie herausgerufen waren, dann irgendwie Entscheidungen über die Stadt getroffen. Und da kommt unser biblisches Wort hier. Also das Herausgerufensein ist etwas, was zutiefst christlich ist. Wir sind die Herausgerufenen. Jedes Mal, wenn ihr das Wörtchen Gemeinde oder Kirche seht, lest in der Bibel, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, es heißt immer die Herausgerufenen. Herausgerufen werden, ich sage euch da auch nichts Neues, bedeutet, das kommt so im Paket mit Unsicherheit. Man weiß ja nicht, was da kommt. Ne? Abraham, der wusste nicht, was kommt, als Gott ihn rief. Herausgerufen sein ist, bevor ich das Neue habe, ist erstmal hineingerufen sein in Gottvertrauen. Da, wo ich noch nichts sehe, muss ich erstmal sagen, ich vertraue Gott. Ich lasse mich rufen und ich vertraue Gott. Und ich sage, okay, auch wenn ich noch nicht weiß, was kommt, an dir halte ich mich fest, dir vertraue ich. Und das ist ein Risiko. Wir riskieren nämlich, dass das, was wir wahrnehmen, was wir hören, dass das wirklich von Gott ist. Wir könnten uns ja auch selber betrügen, kann ja auch mal passieren. Und wir riskieren, dass Gott uns auch nicht nur die leichte, weiche Bahn führt, wo alles gut wird und alles leicht ist, sondern wir riskieren, dass es auch schwierig wird. So war das. So war das im Alten Testament bei der Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Das Alte Testament ist eine Geschichte von Rettung. Da werden ständig Menschen gerettet. Israel wird gerettet. Die wird von Mose gerettet oder von Gott durch Mose gerettet aus der Sklaverei. Und dann werden die gerettet durch das Rote Meer hindurch, als die ägyptische Armee hinter ihnen her ist. Und dann werden sie ständig gerettet. Sie werden vor Durst und Hunger in der Wüste gerettet. Da kommt dann Wasser aus dem Felsen und Manna vom Himmel. Ständig werden sie gerettet. Und wir werden von Jesus Christus gerettet. Das machen wir alles nicht selber. Und da ist immer ein Stückchen Angst und Unsicherheit mit dabei. Da ist nie alles ruhig und friedlich und brav. Die Sache ist, für Rettung müssen wir uns entscheiden. Als Einzelner und auch als Gemeinde. Für Rettung muss man sich entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, mutig zu sein. Wir müssen uns entscheiden, Gott zu vertrauen, wenn wir spüren, er ruft uns. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr, als ihr euch den Steffen Höhme gesucht habt, dass ihr gesagt habt, das ist Gottes Ruf an von eurer Gemeinde. Nicht nur, wir brauchen einen Pastor, jetzt suchen wir uns ein, sondern ich bin überzeugt davon, dass Gott euch gesagt hat, das ist Gottes Weg und Gottes Wille. Und dann habt ihr das riskiert. Ihr müsst ja auch Gehalt aufbringen. Ist ja nicht so einfach, ne? Muss man erstmal hinkriegen. So, jetzt kommt die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe. Nämlich, Israel ist durch das Rote Meer gerettet worden, durch die Wüste gerettet worden. Und jetzt kommen die zu einer Stelle, wo sie sagen, ah, ab jetzt kann es schön werden. Ich lese euch vor aus 4. Mose, Kapitel 13, einen großen Teil des Kapitels. Nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen. Also Israel ist in der Wüste, da hinten sehen sie, da blüht es, da ist es grün, da wollen wir hin. Das ist das, wofür wir das ausgehalten haben, die ganze Angst, die ganze Schwierigkeit. Schick mir doch erstmal Kundschaft dahin. Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. So machten sie sich auf den Weg, die Spione, und erkundeten das Land. Als sie ins Eschkoltal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Deshalb wurde dieses Tal Eschkoltal genannt, weil die Israeliten dort diese Traube abgeschnitten hatten. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Dann haben sie denen die Trauben gezeigt, diese eine Traube. Boah, toll. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Soweit die Geschichte erstmal. Gleich kurz so einen kleinen Nachsatz dazu. Also Israel hat viel durchgemacht, ne? Die haben viel, viel geopfert. Die sind aus Ägypten geflohen, ins Ungewisse hineingeflohen, in eine unwirtliche Wüste. Da waren sie getrieben von Angst vor dem, was war und wie sie bestraft werden würden, würden sie zurückkehren. Und sie waren getrieben von der Hoffnung gleichermaßen, dass vor ihnen etwas Gutes liegt. Und ich denke mir, boah, das ist so menschlich. Wie oft sind wir getrieben von Angst einerseits und Hoffnung, ne? Und das treibt uns und dann landen wir irgendwo, irgendwann landen wir damit irgendwo, mit unserer Angst und unserer Hoffnung. Und manchmal gewinnt die Angst Oberhand und mal die Hoffnung. Alles okay, so passiert das. Und da muss man sich nur entscheiden, auf Dauer, wem man folgen will, der Angst oder der Zuversicht auf Gott. Der Sicherheit im Vergangenen oder dem Gottvertrauen. Israel hatte darauf gehofft, dass sie in einem guten Land leben würden, nicht mehr als Sklaven, sondern frei, in Sicherheit, von Gott selbst geschützt, weil er ihnen ja das Land versprochen hat. Das ist eine große Hoffnung und ein starker Traum und dafür haben sie einiges durchgemacht in dieser Wüste und auf der Flucht. Kann man sagen, habt ihr gut gemacht. Und dann ist endlich das ersehnte Ziel in der Nähe. Oh. Jetzt müsste doch eigentlich alles gut sein, ne? Denkt man sich. Jetzt habt ihr endlich nächste Woche einen Pastor. Müsste doch eigentlich alles gut sein, denkt man sich, ne? Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie das ist, wenn das ersehnte Ziel in der Nähe ist, man ist aber noch nicht da. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel aus dem Bereich Partnerschaft und ein Beispiel aus dem Bereich Arbeit. Partnerschaft. Stellt euch vor, ihr seid Single und vor euch steht die lang ersehnte Traumfrau oder der lang ersehnte Märchenprinz. Könnt ihr euch an sowas erinnern? So Gefühle, Gedanken? Überlegt mal kurz. Ja, war da mal was? Habt ihr euch lange nachgesehnt nach so einem Partner? Endlich steht diese Person vor einem. Und was kommt dann? Entweder toll drauf zu oder es kann auch kommen. Was ist, wenn ich mich jetzt doof anstelle, ja? Was ist, wenn die mich jetzt überhaupt nicht mag? Und wenn mein Hemd unmöglich aussieht, meine Zähne krumm sind oder ich langweilig für sie bin, ja? Das ist das Allerschlimmste. Ach, da bleibe ich mal lieber 10 Meter weg und träume mal ein bisschen für mich weiterhin. Kostet mich ja nichts, ne? Träumen kann ich immer. Träumen ist völlig risikolos. Aber ich riskiere da nichts. Anderes Beispiel aus der Arbeitswelt. Ihr habt den langweiligsten Job der Welt, ja? Ödet euch an, jeden Morgen von 8 bis 16 das Gleiche. Fürchterlich. Ihr kennt die Sprüche der Kollegen, kennt da alles schon auswendig. Es ist langweilig, nicht herausfordernd. Ihr wünscht euch was anderes. Ihr wünscht euch oft mehr eine Arbeit, wo ihr mehr Wertschätzung bekommt und besseres Gehalt. Ja, so. Und dann guckt ihr euch um. Und dann findet ihr dann irgendwo eine Stelle, wo ihr sagt, boah, da kribbelt's bei mir. Könnte ja toll sein. Ja, und dann kommen dann die anderen Gedanken. Ihr steht dann vielleicht vor dem Bürogebäude oder so oder der Fabrik und denkt euch, was ist denn, wenn ich da nicht reinpasse mit den Kollegen da? Und was ist denn, wenn der Chef am zweiten Arbeitstag ein ganz anderes Gesicht hat als beim Einstellungsgespräch? Oder was ist denn, wenn einer missgünstig auf meine Stelle guckt? Oder wenn ich bald Sachen tun soll, die ich überhaupt nicht kann? Und da werde ich dann furchtbar dabei blamiert, ja, kann ja passieren. Ja, dann bleibe ich doch lieber bei dem, was ich so kenne. Ja, ist zwar ein doofer Job, aber ich weiß wenigstens, was ich habe. Da passiert mir nichts. Langweilig und öde, aber ich kenne das. Völlig sicher. Genau an der Stelle war Israel. Die sehnten sich nach Freiheit, die sehnten sich nach einem eigenen Land, ja, so viel wie Gemeinden sich nach Aufbruch und Lebendigkeit und allem Möglichen sehen, ja, und toller Musik und Jubel und 100.000 Programme in der Woche und so weiter, sehnten sich danach, Israel, und dann standen sie an der Schwelle und guckten und ließen sich erzählen von diesem neuen Land. Und da kriegten die ganz komische Gefühle. Einerseits, die tollsten Sachen und auf der anderen Seite diese schrecklichen Riesen. Und was haben sie gemacht? Die sehnten sich zurück, so sagt das die Bibel, nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Kennt ihr den Ausdruck, ne? Die Fleischtöpfe Ägyptens. Ach, was ging es uns doch da gut. Jetzt, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mal gucken auf Wikipedia oder so, wie sich die Ägypter ernährt haben, die normalen Ägypter. Die haben nicht viel Fleisch gegessen, die haben Getreide gegessen und Gemüse, was sie in ihrem Nildelta angebaut haben. Fleisch gab es so gut wie gar nicht. Könnt ihr euch mal überlegen, was dann die Sklaven gekriegt haben. Also was für Fleischtöpfe Ägypten gab es für die? Gar nichts. Aber so ist das, ne? Das ist so die verklärte Sicht auf die gute alte Zeit. So gut war die gar nicht, aber so im Nachhinein wird die immer besser, die alte Zeit. Wird immer verklärter. Und dann wird dann aus dem Gemüseeintopf werden dann die Fleischtöpfe Ägyptens. Ne? Das ist unglaublich. Was wir uns selbst betrügen können, ist unfassbar. Ne? So, ihr merkt schon, ich merke schon, ihr schmunzelt so ein bisschen. Also ihr kriegt schon, ihr habt schon so die Parallelen auf heute im Kopf. Jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer werden. Also, ihr habt euch einen Pastor gerufen. Nächste Woche steht der hier. Super. Was habt ihr denn für Hoffnungen, was der alles mit euch macht? Und für euch. Und wo der euch hinleitet, ist ja ein Pastor, ne? Der soll ja behirten und der soll leiten. Und welche Sorgen habt ihr vielleicht, was der mit euch macht? Und was der von euch will? Und was der ständig für nervige Ideen hat, die dann so anstrengend werden? Was bist du bereit, an Veränderungen oder an Sorge vor Veränderungen Gott hinzulegen? Was bist du bereit, an Bewährtem und an Gewohnheit hinter dir zu lassen? Ich glaube, da kann ein wunderbares Land voller Früchte und voller Gutem vor euch liegen. Aber es wird auch Angst machen. Das wird Angst machen, das kann ich euch garantieren. Es gibt keine Veränderung, die nicht Angst macht. Das ist der Preis der Nachfolge. Alles andere ist die Tagträumerei. Vom besseren Job, von der Traum vor dem Märchenprinzen. Ihr kennt doch diese Träume vom Gemeindewachstum, ne? Wie der Pastor das hinbekommt und wie alles so schön und so lebendig und fröhlich wird und wie die Gemeinde aufblüht nach einer Wüstenzeit und alles wird wunderschön und neu und dennoch darf auch ganz so viel bleiben, wie es vertraut ist und wie es immer schon war und wie man es kennt und wie man es nicht lassen möchte. Wie soll das alles gehen? Und dann kommt die Zeit der Träume und dann geht die Zeit der Träume zu Ende. Und ich denke mal, nächste Woche ist eure Zeit der Träume zu Ende. Ab dann, ihr dürft immer noch mal träumen mit eurem neuen Pastor, dem Steffen Höhme. Aber dann wird es der Traum sein, wie kommen wir denn in das neue Land hinein? Israel, wir gucken, denkt nochmal an unsere Szene, diesem Volk Gottes, große Veränderung. Und wie bereitet man sich auf eine große Veränderung vor? Man schickt ja erstmal ein paar Spione, so ein paar Scouts, die gucken erstmal. Ne? Und die sind dann hingegangen. Und die sehen ein Land, wo Milch und Honig fließen. Da kommt unser Begriff her. Milch und Honig. Also eine Fülle. Und Früchte bringen sie mit. Und eine riesige Traube, ne? Einer Stange, so groß ist die. Wunderbar. Ach, wie ist das schön. Und dann sind da aber auch nicht nur die riesigen Trauben. Da sind noch andere riesige Sachen. Diese Anakita, die Riesen, diese Übermenschen, so Goliath, so, ne? Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Wir sind so klein und so nixig. Wir sind so ein ömmeliger Haufen. Wir sind durch die Wüste gezogen, abgeranzt und kaputt und dreckig und alt und müde. Was sollen wir denn gegen die machen? Also deren Selbstbewusstsein, das war so klein. Ja, gegen diese, die sie da gesehen haben. So ein kleines Selbstbewusstsein. Wir sind schwach, wir sind klein. Stimmt. Klar, schwach und klein. Aber so ist das, wenn Gott beruft. Man ist schwach und man ist klein. Jesus hat die Schwachen und die Kleinen berufen, keinen anderen. Und die waren schwach und klein und die wurden nicht auf einmal zu Superhelden, als er sie berufen hat. Aber nur solche beruft er, nur. Und so groß wie die Verheißung für Israel ist, so groß ist da auch die Gefahr. Und so wunderbar der Gewinn sein kann, so groß ist auch der Preis, der zu zahlen ist. Und ob man da gewinnt, wenn man das Land angreift, das war den Israeliten völlig unsicher. Aber der Preis, den sie zu zahlen hatten, der war ihnen viel, viel sicherer vor Augen, dass sie nämlich alle niedergeknüppelt werden. Und das Ende der Geschichte ist, ihr könnt es euch schon denken, Israel, hier, die trauen sich nicht. Der Preis ist ihnen zu hoch. Sie sind nicht bereit, ihren Leitern zu folgen. Das machen sie nicht. Der Gewinn ist schön, aber er ist sehr ungewiss. Okay, welchen Gewinn habt ihr, wenn ihr die Gemeinde ändert? Wenn ihr die Dinge auf den Kopf stellt, wenn ihr riskiert, dass es bald nicht mehr so ist, wie es bislang war? Wenn ihr da was opfern müsst an dem, was euch so lieb und vertraut ist? Also ich, sagen wir mal, sonntags 10 Uhr Gottesdienst, wenn ihr das opfern solltet, ja, oder das Lieblingstreffen in der Woche, weil auf einmal soll was Neues und dann hat man ja nicht für alles Kraft. Oder was die Schwester X und der Bruder Y seit Jahren so treu tun und die haben auch so viel Ehre und Dank dafür verdient und das soll auf einmal nicht mehr sein. Wenn ich etwas opfere, ist das Opfer sicher, aber es ist unsicher, was ich denn auch wirklich davon haben werde. Und vielleicht verlieren wir ja auch nur etwas, ohne etwas zu gewinnen. Kann uns da einer was garantieren? Nein. Und Israel hat sich gesagt, wir sind so kleine Würmchen, wir sind die Heuschrecken, wir sind die Nichtse, wir können gar nichts ändern, wir haben keine Chance. Da sind Riesen, da sind befestigte Städte. Dann gehen wir doch lieber zurück in die Wüste und drehen dann noch ein paar Runden. Und das machen wir dann 40 Jahre lang. 40 Jahre lang Runden durch die Wüste drehen. Und dann probieren wir es nochmal. Aber bevor sie dann auch wieder zurückgehen, dann gibt es erstmal Stress. Und das ist etwas, was auch passieren kann. Ich weiß es nicht, ich kenne ja euren Pastor nicht, aber es könnte passieren. Ich sage es euch nur gleich, das ist Teil des Preises. Es gibt nämlich dann immer Probleme mit denen, die leiten sollen. Ich lese mal aus der Bibel. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und das Volk weinte in dieser Nacht und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Merkt ihr was? Auf einmal ist in der Wüste sterben besser oder in der Sklaverei, als es zu versuchen. Wozu bringt der Herr uns in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Da kriegt der Mose und der Aaron, die kriegen richtig Feuer unterm Hintern, aber ganz gewaltig. Der Mose hat es komplett verloren. Der ist kein Leiter mehr. An der Stelle wird er faktisch abgesetzt. Der darf zwar noch mit seinem Stöckchen durch die Gegend, ja, aber er hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Das war's. Ich sag mal, ich übersetze das mal auf heute. Warum muss denn alles so schwierig und so anstrengend werden jetzt, ja? Kann ja mein Leben nicht ruhig und beschaulich bleiben? Muss denn das gemeine Leben, den sie jetzt so furchtbar durcheinandergewirbelt werden? Und ich sag mal, ja, das muss es. Es muss durcheinander gewirbelt werden. Ich bin ganz, und es hat auch einen geistlichen Grund, nicht nur damit man sich traut. Es hat einen zutiefst geistlichen Grund. Wenn wir auf dem Weg der Nachfolge sind, und da meine ich mal jetzt jeden von uns, ihr da alle und ich und wir alle, ja, auf dem Weg der Nachfolge, es gibt Zeiten der Ruhe und der Entspannung. Es gibt solche Zeiten. Aber es gibt auch Zeiten und es muss sie geben, wo nicht alles ruhig ist. Es muss sie geben. Denn ich glaube, ein wesentlicher Teil von Nachfolge ist, dass wir lernen, mit Druck und mit Unsicherheit umzugehen. Und Gott führt uns in Situationen von Druck und von Unsicherheit hinein, damit wir lernen, ihm mehr zu vertrauen, ihn besser auf ihn zu hören und von ihm abhängiger zu werden. Das kann ich für mein Leben im Augenblick sehr gut selber durchbuchstabieren. Wir lernen, von ihm nicht abhängig zu werden, wenn alles ruhig ist und entspannt und so läuft wie immer. Da lerne ich nicht Nachfolge. Ich lerne es nicht. Wenn man erstmal zur Ruhe kommen will und dann es entspannt haben möchte, so lernen wir keine Nachfolge. Wir lernen Nachfolgen, indem wir unter Druck kommen oder in Schwieriges hineinkommen, ob wir krank werden, ob in der Gemeinde Aufruhr ist oder was auch immer. Und wenn wir da hinein Gott hineinlassen und sagen, jetzt du, hier bin ich und jetzt komm du in mein Leben hinein und zeig du mir, was du machen möchtest. Wenn wir die Gegenwart des Vaters im Himmel, aus dem Himmel heraus, in unsere Gegenwart hineinlassen. Und deshalb ist es wichtig, dass Gemeinde ein Raum ist, an dem nicht allein zur Ruhe kommen herrscht und Besinnung herrscht oder freundschaftliche Beziehungen, alles ganz wichtig, ja, sondern es muss auch eine Kultur der Herausforderung geben, der Unbequemlichkeit, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir etwas wagen. Ja, in Deutschland, mit Wagen haben wir Deutschen das nicht so. Ja, wenn was daneben geht, gibt es gleich die Kritiker. Wir müssen wagen, etwas zu wagen, ohne die Gewissheit, dass es klappt. Und wenn ihr euren neuen Pastor habt und der schlägt euch irgendwas vor und ihr sagt, können wir mal probieren, aber wehe, wenn es nicht klappt, dann wird das nichts. Erlaubt ihm zu scheitern. Erlaubt euch selber auch mal zu scheitern. Jesus hat das seinen Jüngern erlaubt. Er hat die 70 ausgeschickt und hat gesagt, geht hin. Und wenn ihr in ein Haus des Friedens kommt, wunderbar. Wenn nicht, Staub von den Füßen und weiter. Das Scheitern war damit eingeplant bei ihm. Wir müssen das Scheitern einplanen. Wenn wir es nicht tun, wenn wir sicher sein wollen und ruhig sein wollen, dann sterben wir. Und ich sage mal, dann sterben ein Großteil unserer Gemeinden. Die werden sterben, wenn sie nur Ruhe und Besinnung haben wollen. Und freundschaftliche Beziehungen untereinander. Die werden sterben. Genau, denn nur in dem anderen eröffnet sich dieser Raum, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur da, wo der Druck, wo die Herausforderungen, die Ungewissheit sind, da ist der Raum, der sich öffnet, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir kommt die Kraft und die Vollmacht, die übernatürliche Vollmacht Jesu. Die kommt erst da. Wenn wir es riskieren, uns berufen zu lassen. Und das ist ein Lernprozess. Und der klappt auch nicht immer am Anfang. Bei Israel hat er nicht geklappt. Ja, das ist schade. Israel ist erstmal zurückgeschreckt. Aber das ist nicht schlimm, denn die haben eine zweite Chance gekriegt. Und wir kriegen immer eine zweite Chance. Und das, was ich heute nicht lerne, da habe ich die Chance, das nächste Woche zu lernen. Und Israel hat auch noch mal eine Chance gehabt. Nachdem die 40 Jahre ihre Runden gedreht haben in der Wüste, kein Beinbruch. Da kriegen sie die gleiche Chance noch mal. Und was sagt denn da Gott zu ihnen 40 Jahre später? 5. Mose 31, Verse 6 bis 8. Sagt ihr, ihr seid doof, ich will euch nicht mehr, ihr habt versagt? Nein, sagt er nicht. Er sagt Folgendes. Seid stark und mutig und fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 40 Jahre später, neue Chance. Wir kriegen immer noch eine neue Chance, bis wir das gelernt haben. Bis wir gelernt haben, zu vertrauen und zu riskieren. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Wir kriegen immer noch mal eine neue Chance. So, und ich hoffe, und das erwarte ich, vielleicht habe ich ja eine völlig falsche Erwartung, ne? Aber ich hoffe, dass euer Pastor, der Steffen, mit euch den Weg in die Zukunft geht und dass er tolle Ideen hat, mit euch zusammen entwickelt und jede Idee wird ein Risiko sein, dass man scheitert. Und jedes Risiko wird bedeuten, ihr müsst was Altes verlassen, denn ihr habt nicht für alles Kraft, ihr könnt nicht alles machen, ihr könnt nicht 30 neue Programme starten, ohne was Altes zu lassen, geht nicht. Ne? Und wenn ihr was Neues riskiert, habt ihr nicht die Garantie, dass jedes einzelne Projekt gelingt. Aber ihr habt die Garantie, dass Jesus mit euch ist. Die Garantie habt ihr. Und das ist das Allerbeste. Über diese Haltung dazu, ich komme jetzt zum Ende, sagt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Mit dem Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis nach, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also das, wozu Jesus Christus ruft, das ist die himmlische Berufung in ihm. Das ist der Siegespreis der himmlischen Berufung. Frucht zu bringen, die bleibt, und den Himmel zu bevölkern. Und ich wünsche euch tolle Erfahrungen und ich wünsche euch ganz viel Mut. Und wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr den Mut nicht habt, Gott weiß das und das ist von vornherein in seinem Plan mit drin. Das macht nichts. Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen diese Angst ihm bringen und er ist unsere Stärke. Jesus Christus selber. Gott segne euch dabei. Amen.